Mädchen, Mutter, Matriarchin. Alles, was Frau in der Rush Hour des Lebens so braucht, um glücklich, gesund und frei zu sein. Schön, dass du da bist. Heute bei mir eine faszinierende Frau. Sie mag es gar nicht so recht wahrhaben, aber tatsächlich Europas führende Karma-Expertin. Sie ist ein Medium, spiritueller Coach und Buchautorin und ihre medialen Fähigkeiten begleiten sie schon ihr ganzes Leben lang. Heute hat sie sich Zeit für uns genommen und wir möchten tief eintauchen in das Thema Karma und auch in das Thema der Wahrnehmungsfähigkeit, weil diese medialen Fähigkeiten sehr, sehr viel mit dem eigenen Feingespür zu tun haben. Liebe Dragica, von ganzem Herzen willkommen in diesem Raum bei Mädchen, Mutter, Matriarchin.
Vielen Dank, liebe Caroline, für deine Einladung. Es freut mich, hier bei dir im Podcast zu sein.
Und lass uns bitte direkt reinspringen in deine eigene Lebensgeschichte. Also ich meine, du sitzt hier jetzt als eine gestandene Frau, als eine Königin ihrer Branche, ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten. Ich rede ja regelmäßig von diesen Initiationen in die Weiblichkeit und die letzte große Initiation ist die in die Rolle einer Matriarchin, weil das für mich diese weibliche Größe und Ruhe transportiert. Und aber auch diese Fähigkeit, das eigene Leadership zu übernehmen. Aber du warst ja irgendwann mal, so wie wir alle, ein kleines Mädchen. Und als kleines Mädchen mit einer Fähigkeit, durch die Gegend zu laufen, die ungewöhnlich ist, macht den eigenen Lebensweg nicht immer unbedingt einfacher. Wann hast du gemerkt, dass du mit deiner Wahrnehmungsfähigkeit anders bist als die anderen?
Ja, das kann ich dir ziemlich genau sagen. Zwischen dem 9. und 10. Lebensjahr. Weil ich bestimmte Aussagen getätigt habe, wo die Leute mich ausgelacht haben. So nach dem Ort, dass jetzt die Familie oder Kinder, ach ja, die Dragica, die fantasiert wieder. Das heißt also, ich kann mich noch genau erinnern, wir saßen da mit mehreren, es waren Kinder und Erwachsene, das war so, ich bin in Ex-Jugoslawien geboren und daher auch mein Name. Und es war also wirklich so, dass ich einfach so frei, und dann hat man mich versucht, durch dieses freie Reden, versucht, in Schutz zu nehmen. Ach ja, sie fantasiert ja, ist ja nur ein Kind. Und das war so, weißt du, diese Weckruf für mich, wer will schon ausgelacht werden? Ne? Kein Kind möchte ausgelacht werden. Und dann habe ich tatsächlich zugemacht, dicht gemacht. Ich habe versucht, aber das ging ja gar nicht. Wenn du diese Fähigkeit hast, siehst du ja Dinge, die andere halt nicht sehen. Und das hat mir unfassbare Angst gemacht als Kind. Und ich konnte mich auch niemandem anvertrauen, weil immer dieses im Hinterkopf war, jetzt lachen sie mich wieder aus.
Ja, das ist Gaslighting. Also, dass du für das, was du spürst, für das, was du fühlst, für das, was du hörst und erkennst, in dem Moment, wo du es aussprichst, sagen alle, ja, ach komm, so ein Quatsch, du hast eine blühende Fantasie. Genau. Dass das direkt einnotiert wird in irgendwas wie Einbildung. Dabei hast du das einfach genauso gespürt und gesehen. Und das ist was, das machen wir ja alle immer und ständig mit uns selber und mit anderen. Und das ist aber ein Riesenproblem, weil das, was du sagst, ne, ich habe dann zugemacht. Gerade in dieser Zeit, wo man so verletzlich ist, sich dann, ja, dann halt nicht. Dann darf ich nicht sein, wer ich bin.
Genau. Was? Ja, so weit denkt man als Zehnjährige nicht, ganz ehrlich. Sondern bei mir war ja eben in dem Moment Angst aufgestiegen, eine sehr starke Angst auch, weil ich habe weiterhin Dinge gesehen, zum Beispiel, dass die Nachbarin stirbt, zum Beispiel, dass jemand verunglückt, zum Beispiel, dass Wesen, die durch die Gegend laufen. Ich habe in die vierte Dimension geguckt, ich konnte das sehen und das hat mir Panik gemacht. Da war ja, da ist doch keiner. Und ich sage, ja, da ist doch gerade jetzt einer vorbeigelaufen. Nein, da ist doch keiner. Also sowas zum Beispiel, ja. Als ich gesehen. Ne? Ja.
Ja, krass. Wie ist denn der Weg weitergegangen? Also bist du dann ganz normal in die Schule, Schulabschluss, ganz normaler Beruf? Wie ging es weiter?
Ja, es ist eigentlich ziemlich anstrengend bei mir, weil ich ein uneheliches Kind geboren bin. Meine Mutter hat mich dann zu ihrer Schwester gegeben. Die haben mich aufgezogen, ihre Schwester und ihr Mann, die eben keine Kinder haben konnten. Und dann war auch wirklich so, dass ich bei meiner Mutter, leiblichen Mutter, nur dann war, wenn sie Urlaub hatte. Dann konnte ich dann 1-2 Wochen zu ihr. Oder ab und zu hat sie mich dann an den Wochenenden besucht, weil zur damaligen Zeit war das eine irrenlange Busfahrt, 200 Kilometer Entfernung. Und ja, also wie gesagt, ich bin bei der Tante aufgewachsen und die hatte, das war die, die dann auch gesagt hatte, mich immer versucht hat, in Schutz zu nehmen, wenn ich was gesagt habe, bis ich das geschnallt habe. Schule, dann hat meine Mutter hat mich für erste, zweite Schuljahr zu sich geholt. Der Stiefvater war richtig brutal, war wirklich so ein Sadist und die Mutter hat mich irgendwann wieder zu Tante gebracht, weil sie mitgekriegt hat, ich war ständig blau am ganzen Körper, dass das also einfach so nicht geht. Und dann kam meine Schwester noch, die war 5 Jahre jünger. Ja, auf jeden Fall, jetzt das Ganze kurz zu fassen, ich bin wieder bei Tante gelandet. Also die schulische Geschichte war schon sehr anstrengend. 2 Jahre hier, dann wieder da. Und dann hatten wir Verwandte in Deutschland. Also es waren 5 Schwestern. Meine Mutter war die jüngste und die zweitälteste war dann in Deutschland schon verheiratet. Und die ist einfach mit einem Soldaten nach dem Krieg rüber nach Deutschland. So, und die hatte Kinder, jede Menge, ich glaube 7, 8 Stück. Und und die kamen halt eben zu Besuch. Und ich fand die Sprache, ich habe gedacht, ja, das ist es. Die Sprache will ich sprechen. Da bin ich zu Hause, ohne dass ich wusste, wie es in Deutschland ausschaut. Ja, und mit 13 Jahren bin ich dann tatsächlich nach Deutschland und konnte dann einen Weitblick haben. Das ist in meinem kleinen Dorf, in der kleinen Stadt, wo ich vorher aufgewachsen bin, plötzlich eine Erweiterung gab. So eine Art. Ja, ich kann das eigentlich gar nicht beschreiben. Das war eine Wahrnehmung, wo ich wirklich dann, früher habe ich nur Bilder gesehen und plötzlich habe ich auch Stimmen gehört. Und ich wusste, wenn ich das sage, dann sperren sie mich ein. Ich wusste es einfach. Niemand hat mir irgendwie gesagt, dass es Leute gibt, die schizophren sind. Wusste ich gar nicht. Aber mein Instinkt hat mir gesagt, wenn du das sagst, dass du jetzt auch noch was hörst, dann ist Schluss. Wusste ich. So, und wie gesagt, mit 13 erste Mal in Urlaub bei dann der anderen Tante und den ganzen Kindern. Und ich liebte diese Sprache einfach. Und ein Jahr später war ich dann nach Deutschland geflüchtet mit meiner Tante. Ohne Erlaubnis meiner Mutter.
Wow.
Genau, so war ich in Deutschland gelandet. Nur mal so dazu. Und dann gingen wirklich Türen auf für mich. Weil da mit zuerst die Schule, ich habe die Sprache in 1/2 Jahr gelernt, schrift und sprachlich ruckzuck, weil irgendwie war das meine Sprache. Ich wusste das, ich fühlte das. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte, die kann ich auch noch gerne erzählen, warum das so ist.
Ja, bitte.
wo ich dann mit 14 nach Deutschland, hat mein Onkel eine Wohnung gemietet in einem Haus, die hieß Gladbacher Straße, weil Krefeld, Mönchengladbach sind in der Nähe. Und das war halt die Gladbacher Straße, die direkt nach Mönchengladbach führte. Und da sind wir eingezogen. So, und wo, also er hat das gemietet. Und wo ich dann nach Deutschland kam, dann hieß es schon, der Onkel wohnte schon da, ich bin mit Tante gekommen, und dann sagt Onkel zu mir, und ich möchte dich unbedingt mit dem Vermieter vorstellen, weil die freuen sich schon auf dich. Und ich war 14 Jahre alt, das sind ältere Herrschaften, die hatten keine Kinder, aber die freuten sich auf mich. Naja gut, als 14-Jährige denkst du ja nicht weiter, dann halt so. Und wir kommen dahin und es war tatsächlich so, mein Onkel, ich weiß nicht, ob er geklingelt hat, damals gab es keine Handys, ob er geklingelt hat oder was, auf jeden Fall, wir machen die Tür auf und ein Mann und eine Frau kommen mir entgegen. Jetzt muss ich aufpassen. Wow. Dieser Mann umarmt mich und sagt, schön, dass du wieder da bist. Und ich habe da nichts geschnallt, was das soll. Und dann hat er mich so über den Rücken streichelt und hat zu mir gesagt, du erinnerst mich so sehr an ein Mädchen, was ich kannte. So, und die Geschichte war dann für mich zuerst mal abgeschlossen. Der wollte mich adoptieren. die hatten keine Kinder, hatten aber 3-4 Häuser. Aber da hätte ich ja die Erlaubnis meiner Mutter gebraucht und nicht von der Tante. Aber ich wollte das ja auch gar nicht, ne? Also fremde Menschen, die waren unfassbar nett. Der ist mit mir zur Schule gegangen, hat mich angemeldet. Der ist mit mir zur Polizei gegangen, um die Aufenthaltserlaubnis für mich zu... Er hat alles für mich getan. So, und ja, wir sind dann auch lange, auch wo wir auszogen, haben wir sie auch immer wieder besucht und die waren schon älter. So, und die Geschichte ist folgende. Ich habe dann meinen Mann, damals, also jetzt mein Ex, kennengelernt. Wir haben 4 Söhne zusammen. Und wo mein Jüngster geboren ist, da habe ich unfassbare Rückenschmerzen und Knieschmerzen gehabt. Das waren 4 Kinder hintereinander und war mein Körper wahrscheinlich ziemlich lädiert. Aber wir wissen ja, der Körper ist nie lädiert, wenn nicht da ein Grund ist und mich ja dahinter steckt. Dann sagt meine Freundin, du, ich habe da eine Heilpraktiker, geh mal unbedingt dahin, die kann dir bestimmt helfen. Die arbeitet mit Homöopathie. Also okay, dann, ich wusste damals gar nicht, was Homöopathie ist. Also ich bin dahin, ich war 31 Jahre alt. Den Kleinen hat sie dann genommen, die anderen waren Schule, Kindergarten. Und ja, und bin ich dahin, da war ich fast 3 Stunden bei dieser Dame. Als erstes hat sie kurz gefragt, was ich habe, wie es mir geht und so weiter. Ich habe das alles so kurz erklärt. Also innerhalb, ich glaube, 5 Minuten habe ich meinen Lebenslauf erklärt und erzählt. Und dann sagt die, und ist sie aufgestanden. Sie hatte so ein paar Fläschchen, gab mir ein homöopathisches Mittel. Und dann sagte sie so, und jetzt legen Sie sich hin, wir gucken mal. Und die hat Metamorphose-Anwendung gemacht. Weiß nicht, ob du das kennst, da geht man so an den Füßen so leicht vorbei. Und durch diese Energie geht man auch in die Traumata, in die Kindheit und so weiter. Also so hat sie mir kurz erklärt. Ja, und wo bin ich gelandet? 1944. Mit dem gelben Stern hier, mit dem Lodenmantel. Und ich sah plötzlich, wie ich diese Gladbacher Straße lief. Und im Haus, wo ich rein wollte, war zugenagelt. Und daneben, wo wir dann halt, wo ich 14 war eingezogen bin, machte dieser junge Mann auf und sagte, komm schnell, deine Eltern und deine Geschwister haben sie abgeführt. Komm, ich versteck dich hier. Ja, dann war wirklich, ich habe 1944 gesehen, irgendwas im April, und dann hörte ich nur Sirenen, Bomben fielen, und dann weiß ich nur, wie ich nach oben geguckt habe, und da war Licht aus. Das habe ich alle auf diese Liege gesehen. So. Und dieser Mann war halt derjenige, der sagte, schön, dass du da bist. Also, da sieht man wieder, dass man mir da schon dieses Thema gegeben hat. Es gibt karmische Verbindungen. Das habe ich aber damals überhaupt nicht gewusst. Sondern erst, wo ich Yogalehrerausbildung gemacht habe, jetzt mache ich mal einen Sprung, was mich also total fasziniert hat, habe ich verstanden, was Karma ist, Ursache und Wirkung. Und das hat nichts nur mit unserem, diesem Leben zu tun, sondern auch früheren Inkarnationen.
Ja.
Und später habe ich erfahren, es gibt ganz, ganz viele Inkarnationen, dass wir mehrere tausend Inkarnationen als Seele des Rad des Lebens immer wieder und immer wieder, bis wir dann im Körper irgendwann erwachen und freiwillig diesen Körper transzendieren und verlassen können.
Ja.
Oder können, entweder.
Ja. Und du bist mit einem ganz großen Bewusstsein als kleines Kind schon hergekommen. Also das Thema Medialität heißt ja einfach nur, dass du dich im Bewusstsein anders bewegen kannst, als das der Durchschnitt kann.
Okay.
Und ja, wenn wir von Karma sprechen, es gibt ja dieses Teaching, dass Seelen, die oder Menschengeschichten, dass jemand, der so ein Gepäck auf den Rücken bekommt. Also ich meine, ein kleines Mädchen mit einer außergewöhnlichen Wahrnehmungsfähigkeit, natürlich fällt sie auf und ist irgendwie außen vor von dem, was die anderen für normal erachten, so Außenseiterrolle. Und dann eine Mutter, die einfach nicht da sein kann, obwohl sie sich vielleicht gewollt hätte auf eine andere Art und Weise, aber die ja. deine Mutter hat dich beschützen wollen auch wahrscheinlich vor dieser nichts, es ändert ja nichts daran, dass ein kleines Mädchen den Schutz der Mama vermisst. Mhm. Wahrscheinlich. Das heißt, dieser Rucksack an Lebenserfahrungen, den du als Kind gepackt hast, der alleine, der lässt sich durchaus traumatisch beschreiben, mhm. aus einer total geerdeten Perspektive. Und dann hast du gerade selber die Brücke geschlagen rein in das Thema Ahnenarbeit, in das Thema Epigenetik, in das Thema, wir sind nicht nur jetzt und hier und abgeschnitten von dem, was vorher war und dem, was später kommt, sondern es ist ein ewiges Rad, das sich dreht, bis wir es wirklich geschafft haben, in unserem Bewusstsein zu erkennen, dass wir in diesem Rad fahren und dass wir da aber auch bewusst entscheiden können, auszusteigen. Und das heißt nicht, dass die Existenz an sich zu Ende ist, aber dass diese ewige Wiederholungsschleife der Wiederholungsschleife einfach keine Relevanz mehr hat. Mhm. Es gibt eine ganz, ganz tolle Neurologin, die mittlerweile eine direkte Schülerin von Ama ist. Ama ist eine von den indischen Meisterinnen, von denen gibt's ja, also es gibt von denen nicht so fürchterlich viele und vor allem gibt's ganz wenige weibliche. Ja. Genau, du kennst Amma, ich sage es auch für alle, die das jetzt hier hören. Heute ist diese Neurologin, die tatsächlich ein Krankenhaus in Kalifornien geleitet hat als Neurologin, also wirklich eine studierte Frau. Und heute ist sie eine direkte Schülerin von Amma und lebt in ihrem eigenen Ashram und studiert das Thema Karma. Und studiert das, also die hat Zugriff auf Teachings, auf Weisheiten aus dieser Linie, zu der Ama gehört. Da kommt ein Normalsterblicher gar nicht hin und gar nicht ran. Und diese Neurologin sagt aber tatsächlich, Karma ist Trauma. Und das, was wir, also ich meine, es gibt ja auch positives und negatives Karma und so weiter, aber sie schlägt tatsächlich die Brücke hin zu Karma ist Trauma. Und dann gibt es diese Aussage, dass eine besonders weit entwickelte Seele, da wollte ich auch hin mit meinem Monolog hier, eine weit entwickelte Seele, die hier auf die Erde kommt, die so einen krassen Rucksack trägt, in aller Regel sich dafür bewusst entschieden hat und eben schon so super krass geöffnet ist in der Wahrnehmungsfähigkeit und deswegen auch in der Lage ist, diese Lebenshärte in Geschenke und in Entwicklung zu verwandeln. Und ich denke, du bist so eine Seele. Kommt mir gerade so vor. Und ich finde es ganz spannend. Nimm uns bitte mit in deine Sicht auf das Thema Karma. Mhm.
Genau. Also im Endeffekt geht es darum, wie ich in den Wald rufe, so schallt es zurück. Sage ich etwas Gutes, kommt, ne? Hallo, wie geht's? Kommt wieder genau das zurück. Habe ich aber irgendwie ein schlechtes Wort rausgegeben, kommt das schlechte Wort zurück. Und so ist es mit dem Karma auch. Das heißt, alles, was ich denke, sage und tue, egal in welcher Absicht, positiv oder negativ, wird auf irgendeinem Wege zu mir zurückkommen, denn diese Energie sende ich aus. Und wie wir wissen, alles ist Energie, alles ist eine Schwingung und das Positive schwingt hoch. Je positiver, schöner, freundlicher aufgeladen ist mit Liebe, mit Freude, mit Begeisterung, desto höher schwingt diese Energie, die nach außen geht und desto niedriger schwingt, wenn ich jetzt bewerte, beurteile, schlecht über andere spreche oder mich beschwere oder rumjammere und so weiter, dann ist die Energie niedrig. Diese Schwingung sende ich aus und die kommt zurück. Und das gilt nicht nur für dieses Leben, sondern es gilt auch natürlich für viele, viele Inkarnationen, die wir durchlebt haben. Und wir treffen immer wieder auch auf die gleichen Seelen, mit denen wir Verträge haben. Ich nenne das auch gerne, im Rucksack sind noch ganz viele unerledigte Rechnungen. Mit den Seelen, in denen wir uns verabreden, versuchen wir das energetisch auszugleichen, weil diese Energie ist einfach in unserem Feld. Und dieser unsichtbare Rucksack, manche haben schon von Kindesbeinen an diesen schweren Rucksack mittragen. Ja, es gibt keine sozusagen unschuldige Seele, weil ganz einfach ich Dinge mitbringe, in einem Körper inkarniere, der schon in der Schwangerschaft praktisch Fehler haben kann durch den Ausgleich, nimmt sich die Seele körperliche Gebrechen vor, offenes Herz oder keine Beine, keine Arme, obwohl man sagt, ja, dann hat die Mutter was. Nein, das sind Verabredungen. Ja, und oder kurz nach der Geburt haben wir jetzt vor 2 Wochen einen Fall gehabt. Die Dame kannten wir auch hier, oft noch Anfang der Schwangerschaft mit ihr gesprochen und gefolgt und das Baby ist geboren und ist gestorben direkt. Und das sind halt Sachen, und sie weiß es zum Glück, ne? Sie war mittlerweile so weit, ja, sagt sie, ich trauere. Und trotzdem, das Leben geht weiter. Es war eine Verabredung mit dieser kleinen Seele, die ich zwar jetzt vermisse, logisch, 9 Monate im Bauch, aber sie ist gegangen. Ja. Und das ist zu verstehen für viele Menschen so schwer. Dabei könnten wir das Leben uns erleichtern, wenn wir mit diesem Bewusstsein schon aufwachsen würden, dass wir Seelen sind und in diesen Körper bewohnen und dass irgendwann Karma zuschlägt, bedeutet nichts anderes. Karma ist nicht Strafe, sondern Karma, es geht um Energieausgleich. Deswegen zeige ich euch immer gerne die Waage, diese goldene Waage, wo es darum geht, auszugleichen. Und wenn wir es schaffen, permanent auszugleichen und diesem Bewusstsein zu bleiben, das nenne ich dann Seelenverkörperung, weil in dem Moment bewertest du nicht mehr, du verurteilst nicht mehr, du regst dich nicht mehr auf, du bist nicht mehr wütend, nicht mehr traurig, sondern du bist, weil als erwachte Seele verstehst du, dass alles seinen Sinn in diesem Leben hat und dass ich nur hier bin, um alles zu transformieren und meinen Körper zu verlassen. Wir kennen ja, viele Meister haben bewusst ihren Körper verlassen. Oder wie wir bei Christus kennen, er hat sogar seinen Körper transzendiert. Und ich arbeite mit 17 Meistern, die ihren Körper transzendiert haben, die mir erklärt haben, wie das überhaupt funktioniert. Und das geht nur, wenn wir erwacht haben, erwacht sind. Denn unser physischer Körper ist im Prinzip, kann jeder googeln, 0,001% Materie. Der Rest ist pure, reine Energie. Das heißt, diese Materie zu transzendieren, funktioniert ziemlich leicht, wenn wir begriffen haben, worum es geht. Und wenn wir wirklich dieses Bewusstsein, also die Seele, die göttliche Seele verkörpert haben und nicht nur den göttlichen Funken in uns tragen, dann ist auch die Transzendenz möglich. Und wir stecken, die meisten von uns stecken im Erwachungsprozess, was also Transformation bedeutet. Und der Next Step ist dann halt eben absolutes Erwachen, wo es dann zur Transzendenz geht. In der 5. Dimension, neues Zeitalter, goldene Zeitalter, wie auch immer man es nennen mag. Im Endeffekt meinen wir alle das Gleiche. Die neue Erde, das neue Zeitalter. Das Fühlende, das Weibliche, wie du so schön am Anfang gesagt hast, ja, dass wir also lernen zu fühlen und unserem Wahrnehmung und unserem Gefühl zu vertrauen.
Fühlen ist genau das richtige Stichwort, weil da wollte ich jetzt hin mit dir. Du hast eben so etwas wie Wut angesprochen. Und du hast angesprochen, wir trauern, wir können wütend sein, wir können uns freuen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, das differenzieren zu lernen. Mhm. Also wenn man zum einen Sinnesempfindungen, ich fühle eine Hand über meine eigene Haut streicheln, das gehört zu den Sinnesempfindungen. Aber auch ich höre etwas, eine Musik klingt und schwingt durch meinen Körper, das gehört alles noch zu den Sinnesempfindungen. Und dann gibt es diese emotionale Empfindung. Also wir haben einfach große Gefühle in uns, die durch uns durchrauschen. Und wir sind nicht diese Gefühle, aber wir haben diese Gefühle und diese Gefühle machen uns auch lebendig. Was ich viel beobachtet habe in der spirituellen Szene ist, dass man versucht, sich nicht mehr zu identifizieren mit den Gefühlen und das aber gleichzeitig dieses Spiritual Bypassing macht und auch nicht anerkennt, welche Wut da noch ist im Körper, welche Trauer da noch ist im Körper, sondern wirklich einfach so Pflasterlicht im Bibel oben drauf einmal, und die eigenen Gefühle eben nicht als eine Energieform durch sich durchfließen lässt, sondern sie so wegschiebt. So, nee, habe ich nicht, bin ich nicht. Ich bin nur Licht und Liebe, aber bitte sag nicht die falschen Sachen, weil dann bin ich getriggert. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr achtsam sein dürfen, sowohl in der Sprache, in der das vermittelt wird, als auch in unserer eigenen Wahrnehmung. Worum geht's hier eigentlich wirklich? Was spüre ich eigentlich wirklich? Was ist wirklich da? Und du hast dann Gott sei Dank als nächstes gesagt, weil wir sind nicht unsere Gefühle. Wir haben diese Gefühle, aber gleichzeitig sind die Gefühle ja so fundamental, elementar in diesem Leben auch ein Wegweiser. Unsere Empfindungsfähigkeit ist ja ein Wegweiser, ist ja ein Bewusstseinszustand auf eine gewisse Art und Weise. Wie gehst du damit um? Und wie empfindest du das? Weil ich empfinde das auch so, dass es geht komplett darum, tatsächlich in diesem Körper anzukommen, mit allem, was dazugehört, um dann daraus heraus in dieses höhere Bewusstsein aufzusteigen, was aber alles gleichzeitig da sein lässt.
Also im Endeffekt ist es ja so, ich differenziere das tatsächlich um besseres Verständnis. Ja, ob ich jetzt Gefühle oder Emotionen meinen wie irgendwo das Gleiche. Ich gehe dahin in meinen Coachings, um eben die Dinge aufzulösen, zu transformieren. Ja, dass ich also zuerst einmal hingehe und sage, Emotionen. In Englischen heißt das, wenn ich es richtig weiß, Gefühle in Bewegung, ne? Also es ist Emotion, das ist halt
Emotion, Energy in Motion.
Genau, also Energie in Bewegung. So, und das ist oft sehr chaotisch, richtig? Wenn ich in Wut bin, in Trauer bin, da bringt mein ganzes Feld durcheinander. So, und Gefühle sind für mich ist, Liebe ist, Freude ist, ja, Begeisterung ist. Das heißt, dass diese Energie ruhend in sich ist. Deswegen unterscheide ich, dass ich sage, das sind Gefühle und das andere sind Emotionen. Und Emotionen sind ja negativ. Also für mich jetzt, das ist meine Differenzierung. Ja, das heißt, für mich sind die Emotionen dann wirklich immer negativ. Und Gefühle sind positiv. Einfach um zu unterscheiden im Coaching. Wenn ich sage, okay, jetzt schauen wir mal eine bestimmte Situation. Wie war das? Schließ die Augen, denk an diese Situation und die Gefühle, die wir dann als Emotion wahrnehmen, zum Beispiel Wut, Trauer, Angst, fühle ich, nehme sie an. Fühlen, annehmen, loslassen. Mit bestimmten Atemtechniken. Ja? Und dann merken die Leute manchmal nach 3 Atemtechniken, das ist weg. Wie geht denn das? Bin jahrelang damit rumgelaufen. Ich habe das alles gemacht. Erstens habe ich eine gewisse Technik, mit der ich in Coachings arbeite. Zweitens, mit denen da oben gemeinsam wirken, geht tatsächlich so schnell. Das ist der Trick, sage ich mal. Ja. Warum haben nicht die Menschen direkt Zugang? Viele haben sie, aber merken es nicht. Den Zugang, dass da wirklich aus der Frequenz, aus der Energie, aus dem Universum von Gott, wie an wen du einmal glaubst, kommt diese Energie. Das Leben ist immer für dich und niemals gegen dich. Das ist wichtig. So, das heißt aber, wenn ich da nicht glaube, daran glaube, block ich das aus. Ja, verhindere ich, dass diese Energie überhaupt durch mich fließen kann. Das Verständnis, sich komplett zu öffnen, und zu sagen, okay, ich bin Seele. Ich sag immer, ich bin göttliche Seele mit Gott eins. Und ich habe die Kraft und die Macht der Liebe Gottes in mir und durch mich zu wirken. Und in dem Moment lösen sich die Dinge auch. Plötzlich fühlst du sie und denkst, das war doch so schlimm, jetzt ist es weg. Ja, also ich arbeite sehr intensiv mit geistiger Welt zusammen, wo wir dann sehr schnell, manchmal ist es so und weg. Und die Leute verstehen das gar nicht. Mhm. Ja, aber ich öffne das. Aber wenn die Karma frei sind, funktioniert das viel schneller, als wenn man mit dem Rucksack noch durch die Gegend läuft. Das erste ist immer zuerst die Karma-Abtrennung durch Gnade Gottes. Das ist auch wieder so eine ganz spezielle Technik, mit der ich arbeite. Und anschließend kommen die Teilnehmer in Coachings, wo wir da nochmal die Trigger aus diesem Leben, wie Wut, Trauer, Angst, Enttäuschung, was auch Hass, was auch immer noch drin steckt in den Menschen, auflösen, regelrecht aufdröseln, und die meisten sind wirklich komplett nach 3 Monaten durch und denken und sagen zu mir, mein Gott, ich habe 20 Jahre mit allen möglichen Techniken gearbeitet, geatmet, meditiert und getan, und wieso ist das immer noch da? Jetzt bin ich frei. Also das ist wirklich, wenn der Rucksack zuerst weg ist, dann geht's viel schneller. Also das ist so dieser Prozess, den ich von diesem karmischen Ursache und Wirkung aus früheren Leben mitgebracht und auf diesen Leben in Zellen gespeichert. Weil das liegt im Zellen. Du hast es so schön vorhin gesagt, ne? Das ist da drin. Da kann ich nicht Liebe und Licht und Tüpferchen drauf tun und dann war's das. Nee, du musst das anerkennen. Aha, ich habe die Wut, ich habe die Angst. Angucken und erst dann kann ich sie auch loslassen.
Ja.
Ganz einfach ja. Prozess im Grunde.
Akzeptanz, ne? Anschauen, annehmen, nicht mehr damit kämpfen, nicht mehr dagegen sein. Und dann kann es auf einmal fließen. Was macht deine Arbeit mit der Identität der Menschen? Also wenn jemand sein Leben lang ein wütender Mensch war, dann hat das ja was mit der eigenen Identifikation auf dieser Erde gemacht. Und Identität, Identifikation ist immer ein Oberflächen-Ego-Thema. Mhm. Aber in dem Moment, wo das, was du immer dachtest, dass du das warst, weg ist. Wer bist du denn dann? Und wie hilfst du Menschen, damit weiterzugehen?
Wow, tolle Frage. Wer bist du denn dann? Das ist genau mein Ding, dass ich den Menschen wirklich so, das kann man im Prinzip nicht mit Worten wirklich kommunizieren, was da passiert. Dass die Tatsache ist, ich bin da ziemlich genau und geradlinig und klar, dass ich dir ganz klar sage, erstens kommen zu mir auch Menschen, die schon offen sind, die schon schon an sich gearbeitet haben und zumindest das Wort Karma ein Begriff für sie ist. Sonst kommen sie nicht. Also jemand, der lebenlang wütend war, der kommt nicht zu mir, weil der davon nichts hält, weil er sich damit im Prinzip abschirmt. Ja, also ich habe tatsächlich keine Klienten, die nur im Negativen, die haben Trauma, ja. Selbstverständlich, die kommen und wollen es auflösen. Aber für die kommen schon mit den Worten, boah, ich muss ja heftiges Karma haben, guckst du mal. So, das ist so, was die Menschen sagen, wenn sie zu mir kommen. Und aber die Tatsache, dass dieses zu erkennen, dass mein Körper und der Name und der Verstand Ego ist und dass du im Prinzip reines Licht und Liebe, sprich Seele bist. Und die Seele würde niemals bewerten. Die Seele würde nie dich zu irgendwas überreden. Ja, niemals, sondern nur das Ego. Nee, das ist gut, das ist schlecht, das musst du nicht, das darfst du nicht, du musst Angst haben, du musst wütend sein. Das wird immer von Ego. Und jetzt die Identifikation. Wenn ich mich jetzt mit meinem Körper und meinem Namen identifiziere, dann habe ich ein Problem. Weil dann ist die Verbindung zwar da, aber die nehme ich nicht wahr. Weil ich meine, ja, ich bin doch ein Mensch. Dabei bist du gar kein Mensch. Weil, wenn die Seele da drin nicht ist, hast du verloren. Du bist ja, ein Schlaf ist zum Beispiel, ein Tiefschlaf ist so gut wie ein kleiner Tod. Du kannst deinen Körper gar nichts. Du drehst dich noch nicht mal im Tiefschlaf. Und das muss man zuerst begreifen. Ja, all diese Gedanken und diese Vorwürfe und diese Probleme hast du nicht, wenn du im Tiefschlaf bist. Da hast du ja gar nichts. Ja, wer bist du denn dann? Wo bist du denn dann? Der Körper geht tiefer, ja. Es ist bewiesen, gar keine Frage. Man hat schon genug Schlafleute getestet im Schlaf, ja. Das heißt, die Körpertemperatur sinkt teilweise 2 Grad runter, ja. Der Körper ist wirklich wie tot. Das heißt, die Seele ist so ein bisschen noch drin im Körper mit dieser sogenannten Silberschnur und hält diesen Körper, den sie ja bewohnt, ein bisschen noch am Leben. Und bricht diese Silberschnur, ist der Körper tot, aber du nicht. Deswegen nenne ich es ja gar nicht tot. Weil für mich gibt es keinen Tod. Das war schon als Kind so.
Im Schlaf findet hier Maintenance statt für den physischen Körper. Einmal ab in die Maintenance. Also für mich ist auch dieses Thema Sterben und Tod, das ist für mich so klar, dass das einfach Übergänge sind von einem manifesten Zustand in einen neuen Zustand, zurück in einen manifesten Zustand, also bis wir halt frei sind. Das ist für mich auch so klar und so selbstverständlich, dass ich da, es muss man natürlich auch differenzieren, je nachdem, wie nah so ein Einschlag eines solchen Ereignisses des Abschieds dann ist, natürlich ist Trauer auch für mich ein Thema dann. Ich möchte, über manche Ereignisse möchte ich nicht nachdenken und sie auch nicht aussprechen.
Wie ist es sowas passiert? Ich kann gerne mal ganz kurz erzählen von meiner Mama, die vor 2 Jahren, ja, 23 ist sie gestorben, ist sie gegangen.
Wer ist gegangen?
Meine Mutter.
Okay.
So, ganz einfach. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich nicht bei meiner Mutter aufgewachsen bin. Und ich habe sie als Kind sogar gehasst, dass sie zugelassen hat, die Geschichte mit meinem Stiefvater, ne? Bis sie mir dann endlich mich abgegeben hat wieder. Da war ich ja froh. Ich habe meine Mutter nie vermisst. Im Gegenteil, als Kind hatte ich Hass. Und später wollte ich eigentlich nichts mit ihr zu tun haben. Dann kam dann meine kleine Schwester noch, die 16 Jahre jünger, wo ich ja schon in Deutschland war. Und irgendwann hat meine Mutter durch irgendjemanden gesagt, sie würde mich so gerne wiedersehen. Sie würde mich auch nicht festhalten. Ich sollte nur kommen, sie zu besuchen. Ja, und dann habe ich sie besucht. Und so haben wir so ein bisschen wieder Kontakt aufgenommen, nach 2 Jahren absolute Stille. Sie wusste ja noch nicht mal, wo ich war. Ja, kann ich mir vorstellen, für eine Mutter ganz schlimm. Ja, und ja, auf jeden Fall, die ganze Geschichte kurz zu fassen, ich hatte immer ein gestörtes Verhältnis mit meiner Mutter. So. Nachdem ich dann angefangen habe, über diese Themen zu arbeiten, habe ich ihr vergeben, war für mich klar, als 19-Jährige, wo sie mich bekommen hat, zur damaligen Zeit, das war ganz schlimm, ne, für so eine junge Mädel ja eigentlich noch mit 19, ja, dass ich gesagt habe, für mich bewusstseinmäßig war klar, ich habe ihr keine Schuld mehr gegeben. Ich habe ihr vergeben, alles war gut. So. Und wir hatten immer wieder Kontakt und sie kam auch mal nach Deutschland. Wir haben sie dann später, wo sie nicht mehr fliegen konnte, regelmäßig besucht. Alles gut. So, jetzt ist sie 23, wie gesagt, sehr erkrankt. Und ungefähr 5 Tage vorher habe ich versucht, sie noch anzurufen. Sie hatte noch Handy, immer über Handy telefoniert, bis sie dann gemerkt habe, sie konnte gar nicht mehr sprechen. Ich vermute, man hat ihr irgendwie ein Medikament gegeben. Sie hat nur noch gelallt. Sie konnte nicht sprechen. Und 5 Tage später, meine Schwester schreibt mir, du, ich glaube, mit unserer Mama geht's zu Ende. Sie ist nicht mehr ansprechbar. So, und wir waren ja schon hier auf Zypern. Und dann habe ich gesagt, ja, sag mir Bescheid, wenn das halt soweit ist. Eines Morgens werde ich kurz vor 6:30 wach. Das ist gar nicht meine Zeit. Ich schlafe meistens 7:30. Kurz vor 6:30 werde ich wach. Und ich war noch im Sohn, weißt du, kennst du so einen Zustand, halb wach, halb schlaf? Und sehe plötzlich ein Wolkengebilde, das sich in einer Vision war das. Wolkengebilde, was sich ein riesengroßes Herz, weißes Herz gebildet hat aus diesen Wolken. Und ich denke, Mama, bist du gegangen? Das war einfach da. Guck auf die Uhr. Das war 6:55. Nachdem ich dann gefrühstückt und alles habe und den Computer eingeschaltet habe, dann sehe ich bei Facebook, meine Schwester schreibt, Mama ist 5:45 gegangen. Also 10 Minuten später hat sie sich bei mir gemeldet. Und ein paar Monate später noch einmal. Dann war ich plötzlich, das war eher so ein Traum, ich schwebte so über wie so ein Wald. Und ich sah eine Lichtung und in dieser Lichtung war wunderschönes Gras und das bildete sich plötzlich auch zu einem Herz. Ja, das war dann so für mich klar, jetzt sind wir wieder vereint, also Frieden, ja. Frieden.
Ja.
All das, was Jahre eben nicht der Fall war, ne? Also ein wirklicher, 100%iger Frieden. Und das ist auch wieder so für die Leute. Ich weiß, dass sehr viele Leute solche Sachen erleben. Aber die glauben dem nicht, die denken, die spinnen. Bitte vertraut euren Visionen und euren Träumen und euren Wahrnehmungen. Das kann ich nur wirklich jedem aufs Herz legen.
Ja, ich habe eine riesen Gänsehaut. Ich habe in diesem Gespräch mit dir ganz oft eine Gänsehaut tatsächlich. Und auch was du ansprichst, ne, diese Zeichen, die uns geschickt werden, die sind da, die sind real. Und mein Publikum liebt mich, glaube ich, dafür, dass ich immer diesen, ich weiß immer eine Frau, die macht genau das wissenschaftlich. Und es gibt eine auch wieder so eine Medizinerin, Dr. Tara Swart heißt sie, glaube ich. Das Buch heißt The Signs, die Zeichen auf Englisch. Und die hat dieses Buch geschrieben aufgrund ihrer eigenen Geschichte von ihrem verstorbenen, ihrer Twin Flame. Also ihr Partner, ihr Mann war ihre Zwillingsflamme im Leben, und ein unglaublich schmerzhafter Verlust, eine ganz, ganz tiefe Trauer. Und sie hat in dieser Trauerphase auch ganz, ganz viele Zeichen empfangen. So viele, dass es wirklich irgendwann ihren wissenschaftlichen Verstand angetickert hat, wo sie gesagt hat, das sind keine Zufälle. Und dann ist sie da dieser Sache dann auch eine Neurologin wieder. Und sie ist dann der Sache auf den Grund gegangen. Und es gibt tatsächlich ein Buch dazu. Ich habe das Buch, ich habe aber noch nicht reingeguckt. Aber ich finde es total spannend. Und es ist so wichtig, dass wir uns in unserer eigenen Wahrnehmungsfähigkeit viel, viel, viel mehr vertrauen. Weil das auch so feine Impulse sind ganz oft. Es ist, also jeder kann so viel tiefer spüren und wahrnehmen und sich da drin zu schulen und diese feinen Nuancen unterscheiden zu lernen, das bereitet ja einen ganz, ganz neuen Lebensweg vor einem aus. Nicht jeder hat, so wie du als Kind, diese krasse Medialität in der Wiege liegen gehabt und auch als überfordernde Fähigkeit mit in die Kindheit reingenommen. Und doch hat jeder diese Fähigkeit. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
Mhm. Ja. Und wie gesagt, was ich noch hinzufügen wollte, ich habe nicht getrauert. Ich habe im Gegenteil, ich habe gesagt, Gott sei Dank bist du jetzt frei. Weil sie hatte Schmerzen, ne? Sie hatte wirklich Schmerzen. Sie hatte keinen Krebs, aber sie hatte mit Rückenprobleme, mit ihrem Magen-Darm schon lange Probleme und immer sehr viele Schmerzen. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt bist du erlöst, Mama, jetzt bist du frei. Ich habe mich mit ihr ganz normal unterhalten. Ich habe auch keine Träne vergossen, gar nicht. Das klingt jetzt vielleicht, boah, was bist du hart? Nein, bin ich nicht. Ich weiß nur darüber, dass wir jetzt auf der Seelenebene eine ganz andere Kommunikation haben, wie wir als Mensch hatten. Ja, auch dieses, für mich waren diese zwei Herzen, die so in Abständen kamen kurz hintereinander, Liebe, die sie mir zeigte. Ja, einfach pure Liebe. So habe ich das verstanden und das empfunden. Und dann weiß ich, dann ist Frieden. Und jedem kann ich nur empfehlen, wenn er solchen Zeichen sieht. Es gibt so viele Zeichen. Auch am Tisch habe ich plötzlich war ich keine Ahnung, wie da so eine weiße Feder in unseren Küchentisch kommt. Null Ahnung, hier gibt's keinen Tauben. Ich weiß es nicht. Ja, solche Geschichten könnte ich noch mehr erzählen, was halt eben nicht nur ich, sondern meine Klienten erlebt haben, die mir dann erzählen. Endlich kann ich es jemandem erzählen, der das versteht. Ja, und das ist so, bitte, bitte, bitte hört und schaut und fühlt diese Zeichen. Die sind so unfassbar wichtig. Die werden euch Vertrauen schenken. Gott offenbart sich durch Kleinigkeiten. Nehmen sie wahr.
Wenn man so sehr feinfühlig ist wie du, dann bleibt es ja eigentlich nicht aus, dass man, sobald man mit Menschen in Verbindung geht, sobald man einen neuen Ort betritt oder einen alten Ort, sofort Informationen bekommt. Hast du Rituale oder hast du mentale Techniken, die dich zentrieren und das, was du vielleicht in dem Moment auch nicht haben willst, als Information draußen lassen?
Ja, also du erwähnst Zentrieren. Das ist eigentlich meine Hauptübung, die ich den Teilnehmern mitteile. Nämlich Zentrieren. Zentrierung kam zu mir vor über 30 Jahren, ungefähr 35 Jahren, wo ich das erste Mal so dieses Thema Meditation ganz bewusst wahrgenommen habe. Und kurz danach habe ich ja auch dann die Yogalehrerausbildung gemacht. Das war der Zeitraum. Und diese tiefe Verbundenheit zu fühlen, zentriert zu sein, in einem, sozusagen in einem Lichtkanal zu sein, gut geerdet, ist total wichtig. Der Körper braucht die Erdung. Ja, weil sonst kannst du Körper gar nicht, Seele verkörpern, weil du nicht geerdet bist. Da geht die Energie nicht richtig durch. Es muss fließen bis zu den Füßen und die Fußsohlen am Boden fühlen. Und dann wirklich mit dem höchsten, reinsten Sein verbunden zu sein. Und dann bist du im Schutz. Das ist wirklich so. Jeder kennt das abends. Scheiben, hast du Licht an. Wenn du das Fenster aufmachst, hast du ganz viele Mücken und Sonstiges hier im Haus, ja, oder in der Wohnung. Deswegen lassen wir ja abends bei Licht die Fenster zu. Und so muss man sich das tatsächlich vorstellen. Wenn ich sehr gut zentriert bin, mit Himmel und Erde verbunden, dann bin ich in so einem Lichtkanal wie Spot auf der Bühne, kann man sich das auch vorstellen, weißt du? Ja, das heißt, von oben kommt das Licht und ich bin da und alles drumherum ist zwar dunkel, kann kommen, was will, ich bin geschützt. Also Zentrierung ist so das Erste, was ich den Teilnehmern mitgebe. Bitte macht die Zentrierung. Und dieser Lichtkanal hilft dann bei der Karma-Ablösung, weil die Verbindung wird auch durch diesen Lichtkanal geht die Verbindung mit der Seele zu der persönlichen Akasha-Chronik, wo dann die sogenannte Karma-Fäden, die Sichtigen sehen das, abgetrennt werden. Und dann bist du von diesem Rucksack frei und die Leute spüren das. Die spüren das oder die sehen das, dass es dunkel war und plötzlich Licht ist, plötzlich wird total hell. Die merken das, die nehmen das total wahr. Jeder. Ich habe noch nie jemanden gehabt, ich habe schon 10.000 Leute gehabt, Klienten, die alle gesagt haben, oh mein Gott, viele haben geweint. Bei vielen kommen einfach Tränen, die wissen gar nicht woher. Weil diese Glückseligkeit, diese Liebe, die man dann spürt, die ist unbeschreiblich, die kann man nicht in Worte fassen. Die muss man einfach fühlen. Und das geschieht nach der Karma-Ablösung, ja. Das heißt also, da fühlst du diese Freiheit. Du bist einfach innerlich frei und du weißt, so, jetzt geht's wirklich voran. Jetzt lebe ich, was ich vorher zwar gelebt habe, aber nicht mit dieser inneren Freiheit.
Und wenn du Informationen bekommst, nicht alles ist dafür da, um es jemand anderem um die Ohren zu knallen. Sondern es ist ja so, dass man als feinfühliger Mensch tatsächlich auch lernen muss, sich auf die Zunge zu beißen. Und doch ist es manchmal so, dass es gibt ja trotzdem Informationen, die man bekommt, genau damit man sie für jemanden übersetzt und weitergibt. Woher weißt du, wo da der Unterschied ist?
Genau, am Anfang wusste ich es tatsächlich nicht, aber ich bekomme dann in Input, das wird gesagt und das nicht. Das habe ich dann als Input, um den Teilnehmern dann beim Coaching zu helfen, weil ich ja bestimmte Dinge weiß und irgendwann kann ich denen das sogar sagen und die nehmen das als, ach, wirklich, ich wusste es. Das, ich habe jetzt Gänsehaut. Vor kurzem ist mir das mit einer alten Dame passiert. 40 Jahre lang hatte sie eine Praxis. Die ist, glaube ich, 82 Jahre alt, hatte eine Praxis, sagt sie, ich habe Rückführung, ich habe dies, ich habe Aufstellung, ich habe alles gemacht. Und irgendwas stimmt nicht. Mit den Worten kam sie zu mir. So, Karma-Ablösung, die hat geweint. Die hat geweint, sagt sie, hätte ich das gewusst, wäre ich schon viel früher gekommen. Ja, ich sage, jetzt ist aber der Zeitpunkt. Es gibt immer den richtigen Zeitpunkt zu etwas. So, sie hat sowas von geweint und wo die Karma-Ablösung fertig war, dann hat sie gelacht. Sie hat gelacht. Oh mein Gott, was für ein Spiel. So, und dann im Coaching tauchten Sachen auf, die sie komplett, sagt sie, wahrscheinlich habe sie so sehr ignoriert, dass ich sie vergessen habe. Und dann kamen die hoch. Sie hat ja in der Kriegszeit gelebt noch, ne, mit 83. So, und sagt sie, was da, oh mein Gott, sagt sie, was ich da alles, sie sah das plötzlich. Und wir konnten diesen ganzen Trauer, Trauma, Schmerz auflösen. Also, das ist wirklich, also eigentlich müssten die Leute zuerst karmafrei sein und dann kannst du Business-Coaching machen, das kann dies Coaching machen, jenes Coaching machen, dein Geschäft aufbauen, weil dann läuft's, dann bist du ohne diesen blöden Rucksack, der so schwer ist, was du mitschleppst, schon jahrelang. Das hat die so wirklich tatsächlich die Dame gesagt, diese ältere Dame. Also, es ist sehr schwer, in Worte zu fassen, was passiert. Jeder sagt, das muss man erlebt haben. Weil ich kann noch nicht beschreiben, damit habe ich es auch ein bisschen schwer, weißt du, zu kommunizieren, was passiert da eigentlich. Techniken kann ich beschreiben, Techniken kann ich dir mitgeben. Ich kann sagen, verbinde immer Verstand mit dem Herzen und Herz mit deinem Verstand. Tu es einfach. Dann wirst du deine Gedanken fühlen und die Herzenergie wird deine Gedanken klar machen, bewusst machen, lebendig machen, fühlend machen.
Wenn jetzt jemand zugehört hat, der genau diese Erfahrung mit dir mal machen möchte, also so dieses, das ist ein so spannendes Feld, wie kann ich mit dir arbeiten, wo finde ich dich, gibt's irgendwas, was ich mal ausprobieren kann, hast du da was im Angebot?
Ja, genau. Erstens gibt es ja mein YouTube-Kanal, der ist voll mit Informationen, was ist Karma, wie wir arbeiten, alles. Meine Kollegin sagt, weißt du was, ich interview dich und frage all die Fragen, die mir die Teilnehmer immer fragen, wenn sie mich anrufen, ne? Also wenn wir in Kontakt sind. So, und dieses gibt in zwei Teilen ganz viel Fragen, die ich beantworte direkt. Dann gibt's ganz viele Sachen, die man so noch, um mich einfach ein bisschen kennenzulernen. Man sieht also hier, was wir erzählt haben. Auf YouTube habe ich über 200 Filme drauf, also Videos.
Ja, gibt es etwas, was du noch da lassen möchtest für alle, die uns bis zum Schluss zugehört haben?
Ja, was ich vorhin schon ganz kurz erwähnt habe, ist für mich sehr wichtig, dass jeder, um überhaupt sich zu fühlen, Herz und Verstand verbindet, wie ich schon gerade sagte. Schau mal, wir haben beide Gehirnhälften, richtig? Die, wenn das Kronenchakra, ne, offen ist, dann bekommen wir ja Informationen. Und die beiden Gehirnhälften sind auch oft unstabil und switchen hin und her, ne? Mal sind wir total im Kopf, mal sind wir total im Gefühl. Und wenn ich jetzt beide Hände zusammenbringe, das kann jeder mal testen, da wird man merken, das bringt schon zur Ruhe. Ja, weil das bringt das Feld, das Energiefeld zusammen. Und wenn ich dann sage, ich verbinde Verstand und Herz und Verstand, und ich mache das paar Mal und stelle mir dabei vor, wie so eine innere Lichtkanal sich entwickelt, wo die Herzenergie nach oben strömt und die Energie des Verstandes nach unten strömt. Es ist kein Zufall, dass wir bei Beten die Hände zusammentun, um einfach mit uns in Frieden zu kommen, in Ruhe zu kommen, anzukommen, bei uns anzukommen, uns selbst zu fühlen. Und darum, nur darum geht es. Das ist das, was kein Geld kostet, was du es immer tun kannst, wenn du Stress hast. Atme ein paar Mal den Stress tief ein und aus und bringe dich in deine Balance, in deine Mitte. Und wie gesagt, das kannst du jederzeit tun. Kostet nichts. Du musst nirgendwo hin. Du musst es nur tun.
Danke, 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 danke schön.
Sehr gerne.
Und du und ich, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder bei Mädchen, Mutter, Matriarchin. Bis dahin, sei wild, sei frei, sei du und fühle dich geliebt.